Gottesdienst ist aber der Predigtreihe. Post von Jesus, die sieben Sendschreiben. Es sind halt nur sieben. Was will man machen? Ja, es wäre irgendwie schöner, wenn da noch mehr kämen. Der Abschluss bildet heute das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und da möchte ich mit uns den Predigtext von heute lesen. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist meine Botschaft für dieses letzte Sendschreiben. Wenn man das so liest und hört, dann weiß man ganz genau, warum unsere Vorväter, die diese Kirche hier erbaut haben, Philadelphia-Kirche das Ganze genannt haben und nicht Laodicea-Kirche. Wer möchte schon gerne mit einer lauwarmen Gemeinde verglichen werden? Ähnlich wie bei dem Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes fällt Jesus hier mit der Tür ins Haus. Ohne Lob. Sofort kommt's auf den Tisch, was in der Gemeinde dort nicht stimmt. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärest. Die Stadt Laodicea, die hatte zwei Nachbarstädte, die auch eine gewisse Größe hatten und von Bedeutung waren. Das waren so drei Städte, die so in näher Verbindung standen. Da gab es die Stadt Hierapolis, etwa 10 Kilometer nördlich. Und diese Stadt, die war bekannt für seine heißen Quellen. Dort waren Heilquellen, ja, die gibt es immer noch, kann man besichtigen, da kann man baden, ganz schön. Und Menschen sind da hingekommen, um diese Heilquellen zu erfahren und dort Heilung und Genesung zu finden, dort in Hierapolis. Dann gab es eine andere Stadt, die kennen wir, weil die durchaus auch in der Bibel auftaucht, nämlich die Stadt Kolossae vom Kolosserbrief. War ungefähr 15 Kilometer von Laodicea entfernt in der östlichen Richtung. Und diese Stadt hatte zwar keine heißen Quellen, dafür aber sehr schönes, kaltes, erfrischendes Trinkwasser, was auch bekannt war dort in der Gegend, dass das besonders gut war. Laodicea aber hatte ein Problem als Stadt. Die hatten gar kein Wasser. Das ist schlecht. Ja, wir haben unsere Wasserhähne, da machen wir auf und wir haben Wasser, wir machen uns gar keine Gedanken. Die Leute in Laodicea, die haben natürlich auch gemerkt, dass Wasser lebensnotwendig ist. Die wussten das auch und haben eine Wasserleitung gebaut von Hierapolis, von den heißen Quellen. Und das waren halt ungefähr 10 Kilometer. Und wenn man sich das mal so vorstellt, das Wasser, was heiß in Hierapolis war, läuft dann 10 Kilometer lang in der Wasserleitung. Und wie kommt es dann in Laodicea an? Lauwarm. Nicht heiß und auch nicht kalt. Habt ihr schon mal lauwarmes Wasser getrunken? Macht man vielleicht einmal und dann spuckt man es aus. Es schmeckt nicht gut. Und dieses Wasser, was da aus Hierapolis kam, das war auch mit Mineralien noch durchsetzt. Da war also noch so Zeug drin. Das hat es auch nicht schmackhafter gemacht. Das heißt, hier in Laodicea, Die hatten zwar Wasser, aber es war letztendlich ja nicht lecker und es war auch nicht heilsam. Jesus, er nimmt dieses Bild auf von diesem Wasser, von diesen drei Städten mit dem unterschiedlichen Wasser, und er sagt letztendlich der Gemeinde in Laodicea, jetzt die geistliche Übertragung, ihr seid genauso wie euer Wasser. Ihr seid weder heiß noch kalt. Ihr seid letztendlich zu nichts zu gebrauchen. Ihr seid zu nichts Nütze. Das Wasser in Hierapolis, das war wenigstens Nütze. Es war Heilwasser, ja. Die Menschen sind da hingekommen und haben Heilung erfahren für ihre Gebrechen. Ja, ich weiß nicht, was die für Krankheiten hatten, Rheuma oder so, keine Ahnung. Und es war besser mit ihnen. Die Leute in Kolossä, die hatten frisches Trinkwasser. Wenn man mal wandern war und dann in den Bergen eine frische Quelle entdeckt und dann davon trinkt, dann weiß man, wie gut Wasser schmecken kann, wie erfrischend Wasser ist. Dieses Bild der Erfrischung. Und Jesus sagt, wärt ihr doch das eine oder das andere, wärt ihr doch wenigstens heiß, dann könntet ihr Heilung sein für die Menschen in Laodicea. Menschen würden in eure Mitte kommen und erfahren, dass da eine Heilungskraft am Wirken ist, die Heilungskraft von Jesus. Und ihr wärt eine wichtige Institution in der Stadt, dass Menschen zu euch kommen und letztendlich Jesus kennenlernen, dass ihr Zeuge seid für mich. Oder wärt ihr wenigstens kalt, wie dieses Wasser in Kolossä, dann wärt ihr wenigstens erfrischend, labend. Dann würden Leute das Wasser trinken in eurer Mitte, die Atmosphäre, die Gegenwart aufsaugen und sie würden ihren Lebensdurst gestillt bekommen. Aber Jesus sagt, nichts davon habt ihr, weder das eine noch das andere. Ihr seid einfach nur lau und damit kann man nichts anfangen. Da ist keine Frucht mit verbunden. Ihr seid genauso wie dieses Wasser, eklig lauwarm. Die Gemeinde nahm diesen Auftrag von Jesus nicht wahr, Zeuge zu sein in dieser Welt. Sie duckte sich einfach weg. Sie hat sich um sich selbst gedreht und sie hat kein erfrischendes oder kein heilsames Wasser ausgegeben im übertragenen Sinne. Es war so schlimm, dass Jesus sagt, ich werde dich aus meinem Mund ausspucken. Das macht man mit ekligem, lauwarmem Wasser. Und Jesus stellt sich dieser Gemeinde selbst vor als derjenige, der dieser treue Zeuge ist, der zuverlässig ist und der letztendlich für die Botschaft von Gott einsteht. Am Anfang sagt er, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der spricht hier. Und das war das Manko in dieser Gemeinde, dass sie dieses Zeugnis von Jesus nicht weitergegeben haben. Dass sie alles andere für wichtig hielten, aber diesen Auftrag nicht ausgefüllt haben. Sie waren lau in ihrem ganzen Leben mit Gott. Und Jesus möchte diese Gemeinde wachrütteln und er möchte sie wieder neu dazu bringen, dass sie ganz für Jesus brennen. Dass sie ihn lieben, aber dass sie auch aktiv werden im Dienst für ihn. Und dass sie als Zeuge auftreten, dort in ihrer Stadt in Laodicea. Doch wie kam es dazu, dass diese Gemeinde in dieser Situation sich befand, dass sie so lauwarm geworden ist? Was waren die Gründe, die hier vielleicht auch genannt werden? Lesen wir mal weiter in Vers 17. Da steht, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Kommt uns das bekannt vor, so dieser Ausspruch, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, mir fehlt es an nichts. Also wenn man jetzt vielleicht mal unsere Zeit so 3-4 Jahre zurückdrehen würde, vor den ganzen Finanzkrisen, war das eigentlich gängiges Lebensmotto in der westlichen Welt. Ja, wir haben doch alles, wir sind reich, uns fehlt's an nichts, wir leben im Wohlstand, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir sind nicht bedürftig, uns geht's doch gut. Überfluss, letztendlich eine gewisse Sattheit, Zufriedenheit. Und das war dort in Laodicea ganz genauso. Man denkt immer, dass die Menschen damals so arme Schlucker waren und dass die nicht so viel auf die Reihe gekriegt haben. Zum Beispiel eine Wasserleitung, die konnten auch schon eine Wasserleitung bauen. Ja, wenn man die Römer so sieht und die ganzen Ausgrabungen, die waren richtig pfiffig. Und es gab auch richtig reiche Leute. Und die in Laodicea, das waren richtig reiche Leute. Das war eine reiche Stadt, das war ein Bankenplatz, ja, so wie Frankfurt, wie London. Nicht ganz so riesig, aber von Bedeutung. Dort waren Banken zu Hause und die hatten eine blühende Wollindustrie, ihre schwarze Wolle, die war überall bekannt. Das waren reiche Leute, im Wohlstand gelebt, denen ging es richtig gut. So wie uns eigentlich. Denkt euch mal die Krise momentan weg, ja? Aber eigentlich geht es uns doch gut, wir haben Wohlstand hier. Die Leute in Laodicea. Sie waren so reich, dass sie sogar Hilfe ablehnen konnten. In den letzten Sendschreiben habe ich immer mal wieder gesagt, das ist eine Erdbebenregion. Und auch Laodicea wurde von einem Erdbeben zerstört. Ich glaube, es war das gleiche Erdbeben, wo auch ein paar andere Städte zerstört wurden. Und Laodicea, die haben gesagt, die Stadt ist zwar kaputt und Rom hat angefragt, ob Rom helfen soll, der Stadt helfen soll zum Aufbauen. Und da haben die gesagt, nein, wir wollen keine Hilfe. Wir haben alles, wir sind reich, wir machen das alleine. Und dann haben die Leute in Laodicea mit ihrem Geld die Stadt alleine aufgebaut, viel schöner und viel besser als vorher. Aber die Hilfe von Rom wollten sie nicht haben. Sie wollten da unabhängig sein. Das war so ihre Herzenshaltung. Sie waren selbstzufrieden, selbstgefällig. Sie waren sich selbst genug. Sie bildeten sich darauf auch was ein. Und diese Haltung, die prägt nicht nur eine Gesellschaft, sondern automatisch auch die Leute, die Teil der Gesellschaft sind. Und das sind auch die Christen. Gesellschaft färbt immer irgendwie ab. Und so war es damals auch. Die Gemeinde war ein Spiegelbild von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die waren Wohlstand gewohnt. Die waren sich selbst genug. Die haben gedacht, ja, wir sind doch reich. Wir haben es doch, wir sind es doch. Was brauchen wir da noch? Vielleicht mehr von Gott. Wir haben dieses Lied gesungen, ich brauche dich alle Zeit. Ich glaube, in Laodicea hätten die es nicht gesungen oder nicht geglaubt oder nicht befolgt. Sie waren stolz. Sie wollten nicht, dass jemand anders ihnen Hilfe gibt. Sie waren selbstzufrieden. Diese Haltung prägte die Gemeinde. Würde mich mal interessieren, wie das praktisch aussah, dieser Wohlstand, ob sich das irgendwie festmachte an einem tollen Gebäude oder ob man die teuersten Gastprediger eingeladen hat. Irgendwo wird sichtbar gewesen sein. Vielleicht sah die Gemeinde in Laodicea diesen finanziellen und diesen materiellen Reichtum sogar als Bestätigung, dass bei ihnen ja geistlich alles normal und gut lief, dass alles in Ordnung ist. Manchmal ist das ja so, dass man denkt, ja, finanziell und materiell bin ich so gesegnet, dann fühlt man sich gleich geistlich in Ordnung und denkt, der finanzielle Segen ist automatisch immer eine Bestätigung für meine Beziehung mit Gott. Ist es so? Dann wären ja die ganzen reichen Leute gut drauf und alles okay mit dem Herrn. Es ist nicht immer so. Solange Gott mich finanziell segnet, muss ja die Beziehung zu Gott auch in Ordnung sein, dachten sie. Und weil sie materiell reich waren, dachten sie auch, dass sie auch geistlich reich sind. Ein Trugschluss. Die Wirklichkeit sah erschreckend anders aus. Da geht der Vers 17 weiter. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Was für eine Verblendung. Wie kann das sein, dass man sich in so einer Situation wiederfindet? Man denkt, man wäre reich, man wäre angezogen und man wäre heil, man hätte den Durchblick. Und dann bekommt man den Spiegel vorgehalten von Jesus Christus selbst und es wird einem gesagt, nee, eigentlich bist du arm, nackt und blind. Ich glaube, dass Jesus es liebt, uns so einen Spiegel vorzuhalten. Hört sich nicht gut an, fühlt sich nicht gut an, aber Jesus macht es gerne. Nicht um uns an den Pranger zu stellen, nicht um uns irgendwie in eine Ecke zu drängen, sondern weil er es liebt, Wahrheit auszusprechen und weil er uns zurückgewinnen will, dass wir ganz für ihn brennen. Dass wir ganz für ihn brennen. Und er umwirbt uns mit dieser Wahrheit, dass wir uns dazu stellen und dass wir uns aufmachen, umzukehren innerlich und einen anderen Standpunkt einzunehmen. Jesus liebt es, uns mit unserem Denken dazu entzaubern und einfach die Realität vor die Nase zu halten. So glaube ich auch, dass der Heilige Geist heute redet und dass er jedem Einzelnen so den Spiegel vorhält und dass man hineinschauen kann und sieht, ja, wie ist es denn wirklich? Und er wirbt um unsere Herzen, damit wir in eine bessere, in eine intimere Beziehung zu Jesus Christus kommen können. Vielleicht siehst du in diesen Spiegel heute Morgen und du merkst, dass dein Leben sich ganz stark um das Materielle dreht. Du musst jetzt nicht, wer weiß, wie reich sein, ja? Das wäre ja schön. Es ist eine Haltungssache. Wenn du dich mit ganz, ganz vielen Fragen immer beschäftigst, wie kann ich mehr Geld machen, wie kann ich es richtig zu etwas bringen, wie kann ich das, was ich habe, anderen auch zeigen und deutlich machen, dass es mir gut geht, oder wie kann ich überspielen, wenn es mir nicht gut geht, durch Äußerlichkeiten, durch Statussymbole. Wenn du merkst, dass dein Leben sich hauptsächlich um dieses Thema dreht, dann hast du das Problem, was auch die Gemeinde Laodicea hatte. Dass man einfach im Wohlstand sich bewegt und dass man gar nicht mehr so sehr für Jesus brennt. Jesus ist auch immer noch da, aber dass man einen anderen Fokus hat für sein Leben. Dass man nicht den Fokus hat, wie kann ich jetzt Jesus gefallen und wie kann ich für ihn da sein? Wie kann ich mein Licht leuchten lassen bei anderen Menschen? Sondern der Fokus ist, wie kann ich eigentlich hier auf der Erde mich ganz gut einrichten? Und wie kann ich ganz, ganz sicher sein und wie kann ich Geld scheffeln und so weiter und so weiter. Und das ist ein Thema für unsere Zeit. Das ist ein Thema von unserer Gesellschaft heute. Vielleicht siehst du in diesen Spiegel und du siehst, wie du ganz, ganz viel Mühe und Kraft investierst in diesen Bereich. Dein ganzer Ehrgeiz in diesen Bereich geht. Wie auch ganz viel Vergleichsdenken da ist. Ja, aber der hat ja mehr, da muss ich ja auch noch mehr. Und hier in der Verwandtschaft und Brüder und Schwestern, die sind da schon viel weiter, also muss ich hinterherziehen. Und man kommt in diesen komischen Druck, dass man sich nur mit solchen Fragen beschäftigt. Vielleicht magst du äußerlich ganz, ganz reich sein und man kann sagen, ja, super, der hat sowas gebracht, der ist erfolgreich. Der hat was zu bieten. Aber vielleicht ist es so, wenn du ehrlich bist und wenn Jesus dir einen Spiegel vorhält, kann es sein, dass du entdeckst, nach außen reich, aber innen arm. Weil du eine falsche Lebensausrichtung hast. Jesus ist immer noch da, aber er ist am Rand des Lebens. Er ist nicht im Zentrum des Lebens. Vielleicht legst du mehr Wert darauf, dass dein Auto immer frisch poliert ist, als dass deine Seele frisch poliert ist. Und die hat's nötiger. Vielleicht legst du mehr Wert auf dein Äußeres, als auf dein Inneres, auf deine Beziehung mit Jesus. Außen ist immer alles perfekt. Alles ist gestylt, ausstaffiert. Und innen sind vielleicht Flecken und Runzeln. Vielleicht hast du außen dein Haus schön gestrichen, aber dein Wasser ist lauwarm. Jesus lädt uns ein in diesem Sendschreiben zu einem Gesinnungswandel. Er möchte nicht, dass wir da stehen bleiben. Er sagt, das ist eine ganz große Gefahr. Er möchte uns davon befreien. Er möchte uns herausfordern, dass wir ihm unser Herz neu hinhalten. Und der Punkt ist, wenn wir da ihn ranlassen, wenn er uns befreit von dieser materiellen Gesinnung, dann können wir in Freiheit leben. Dann sind wir wirklich frei. Dann kann ich einfach nur vor ihm leben, vor meinem Gott, und ich bin nicht irgendwie nur so ein Produkt der Gesellschaft, der sich irgendwie beweisen muss, der irgendwem was beweisen muss, sondern ich darf einfach nur frei leben und für ihn da sein. Und ich habe die Ewigkeit im Blick. Ewigkeitssonntag. Es geht nicht um das Diesseits, sondern es geht um die Ewigkeit und um die ewigen Dinge. Jesus lädt uns ein, dass wir bei ihm einkaufen gehen. Das ist ein interessantes Bild. Vers 18. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Alles, was wir hier auf der Erde anfassen und ansammeln können, das vergeht, hat keinen Ewigkeitswert. Und das mal zu verstehen und umzusetzen, das fällt uns ganz, ganz schwer, weil wir sind so auf das Materielle gepolt. Bildlich gesprochen wird alles im Feuer verbrennen. Auto, Klamotten, Haus, kommt nichts mit in den Himmel. Wir kommen mit in den Himmel, wenn wir an Jesus glauben. Wahre Reichtum und die bleibenden Dinge, die machen sich an der Beziehung zu Jesus fest. Da, wo wir innerlich Gott erfahren, wo wir seine Liebe erfahren, wo wir Veränderung unseres Charakters, unserer Persönlichkeit erleben, das sind bleibende Werte, die werden Bestand haben in Ewigkeit. Das, was wir aus Liebe zu Jesus tun, wo wir unseren Dienst in der Gesellschaft wahrnehmen, unseren Mund aufmachen, andere Menschen von Jesus erzählen, das hat Wert bis in alle Ewigkeit. Es gibt bleibende Werte. Es gibt Schätze, die wir sammeln sollen. Aber was sind diese Schätze? Ganz andere, als wir oftmals sammeln und uns oftmals wichtig erscheinen hier auf dieser Erde. Das Reich Gottes, das hat Bestand. Und hier dieses Bild von diesen ewigen Dingen, dieses Bild des gereinigten Goldes. Ja, da, wo irgendwie die ganze Schlacke und das ganze Drumherum gereinigt wird, aber das Gold verbrennt nicht im Feuer, sondern es kommt heraus und es ist wunderbar schön, es ist ganz rein. Es gibt Dinge, die bleiben. Aber lass uns doch auf die Dinge auch unsere Konzentration richten, auf das Bleibende und nicht auf das, was vergänglich ist. Das, was uns kleiden soll, das sind diese weißen Kleider der Gerechtigkeit, die Jesus uns schenken möchte. Hier ist zwar von diesem Bild des Kaufens die Rede, aber letztendlich sind das alles Dinge, die Jesus uns schenken möchte. Wir kommen zu Jesus, wir müssen uns das nicht verdienen und erarbeiten, wir müssen nicht beweisen, wie toll wir sind, sondern er möchte uns diese Dinge schenken. Und dieses Bild der weißen Kleider, das ist das, was uns kleiden soll. Sind wir uns bewusst, dass wir durch Gnade gerettet sind und dass wir ganz, ganz frei sein dürfen vor ihm? Und wenn uns das bewusst ist, dann wissen wir auch, wem die Ehre gebührt. Nicht uns selbst, weil wir so toll sind und weil wir so erfolgreich sind, sondern wir wissen, Jesus gebührt die Ehre. Er hat sein Leben gelassen. Er ist derjenige, der mich gekauft hat durch sein teures Blut. Dann dieser Punkt der Augensalbe in Laodicea, das war auch ein medizinisches Zentrum. Da waren angesehene Ärzte, die da gedient haben, und Laodicea war bekannt für Augensalbe. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so geholfen hat. Auf jeden Fall wurde da Augensalbe hergestellt. Aber hier geht es darum, dass Jesus uns Salbe für unsere Augen geben möchte, im übertragenen Sinne, dass wir deutlich sehen, dass wir den Durchblick haben, dass wir uns nicht verblenden lassen von der Gesellschaft, sondern dass wir klar sehen, was wirklich wichtig ist. Und Jesus ruft uns praktisch zu, hey, wenn du den Durchblick haben möchtest, öffne dein Herz, ich möchte hineinwirken, ich möchte diese Salbe für deine Augen geben und ich möchte dich führen. Aber es geschieht nicht automatisch. Wir können auch einfach so im Strom mitschwimmen, in der Gesellschaft und letztendlich lauwarm bleiben. Oder wir können uns herausrufen lassen, in Veränderungsprozesse hineinzukommen, dass Jesus seine Sache tun kann, Er möchte uns die Augen aufmachen. Vers 19 und 20. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Jesus liebt die Gemeinde hier in Laodicea und er liebt auch uns. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Gott liebt uns und er wirbt um uns und er ruft zur Umkehr und er will uns Werte in das Herz legen, die wirklich Ewigkeitsbestand haben. Keiner von uns weiß, wie es weitergeht mit den ganzen Krisen und Euro hin und Euro her und Finanzen. Es ist gut, wenn wir unser Herz nicht daran festmachen, sondern wenn unser Herz frei ist und wir dienen unserem Gott, der alles gemacht hat, der Schöpfer Himmels und der Erden ist und der die Ewigkeit in seinen Händen festhält. Jesus soll im Zentrum sein. Vielleicht spürst du, dass Gott heute Morgen, vielleicht auch schon die ganzen letzten Wochen an dein Herz klopft und dass er ganz liebevoll, aber auch vielleicht deutlich klopft. Es gibt dieses Bild, ein Kunstwerk, ich weiß gar nicht, wer es gemalt hat, wo dann diese Szene nachgestellt ist, Jesus ist an der Türe und klopft an. Und diese Tür ist eine besondere Türe, die kann man von außen nicht aufmachen. Da ist keine Türklinke von außen, wo Jesus steht. Er klopft nur. Und von innen, da ist dieses Bild und da ist eine Türklinke. Das heißt, nur von innen, nur da, wo wir stehen als Menschen, wir müssen aufmachen. Wir müssen Jesus ranlassen. Wir müssen sagen, ja, das ist mein Leben. Nach außen hin stelle ich vielleicht irgendwas dar, keine Ahnung. Aber eigentlich bin ich arm, nackt und blind. Und ich komme zu dir, Jesus, und gehe kaufen. Lass mich beschenken von dir. Ich möchte dir meine Herzenstüre weit aufmachen, dass ich brennend werde für dich und dass ich mich nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten drehe. Hast du den Wunsch, brauchbar zu sein für Jesus? Nicht lauwarm zu sein, dass man das ausspucken möchte? Entweder heiß oder kalt, dass du etwas zu etwas Nütze bist, dass Menschen irgendwie einen Sinn darin sehen? Hast du erkannt, dass du falschen Werten nachjagst in deinem Leben? Bist du dabei, dein eigenes Reich zu bauen, anstatt Gottes Reich? Dann kehre doch um und lass Jesus an deine Herzenstüre hinein, dass er wirken kann, dass er dich beschenken kann, weil er hat noch etwas mit dir vor. Er möchte dich gebrauchen für seine Sache, für sein Reich. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Und uns einladen, dass wir uns Gott stellen.